ARD.
Ein vertraulicher US-Geheimdienstbericht hat Zweifel an der Wirksamkeit der US-Angriffe auf das iranische Atomprogramm aufkommen lassen. Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran scheint weitestgehend zu halten. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde hat nach Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran die Notwendigkeit der Wiederaufnahme der Arbeit seiner Behörde im Iran betont. Die NATO-Mitglieder sind zum Gipfel in Den Haag zusammengekommen. Zum Auftakt wurde deutlich, dass von europäischer Seite der Druck auf Russland erhöht werden soll. Und Großbritannien will atomwaffenfähige Kampfflugzeuge kaufen. Dabei handelt es sich um 12 Kampfflugzeuge vom Typ F-35A. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, den 25. Juni um 8 Uhr. Gestern war nach 12 Tagen Krieg eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft getreten. Und die scheint weitestgehend zu halten. Beide Länder deuten das zumindest vorläufige Ende der Kämpfe jeweils als Sieg. So sprach Ministerpräsident Netanyahu davon, dass Israel einen historischen Sieg errungen habe. Der iranische Präsident Pezeshkian wiederum lobte den nach seiner Meinung heldenhaften Widerstand seines Landes. Zugleich deutete Pezeshkian die Bereitschaft für Verhandlungen an. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Irans Präsident Pezeshkian stellte in einer Botschaft an die Nation die Rückkehr zum Alltag in Aussicht. In einem Gespräch mit dem saudischen Kronprinzen Bin Salman zeigte sich Pezeshkian laut Präsidialamt bereit, mit den USA zu verhandeln. Der US-Sondergesandte für den Iran Witkoff äußerte sich optimistisch, ein dauerhaftes Friedensabkommen mit dem Regime in Teheran erreichen zu können.
Der Waffenruhe vorausgegangen waren massive Angriffe der USA auf einige Atomanlagen des Iran. Allerdings waren diese möglicherweise nicht so erfolgreich wie von Präsident Trump angegeben. Das berichten mehrere US-Medien und beziehen sich auf Geheimdienstinformationen. Demnach haben die Bomben zwar erheblichen Schaden angerichtet, aber die unterirdischen Anlagen nicht komplett zerstört. Aus Washington Samuel Jakisch.
Anders als von der US-Regierung behauptet, seien die iranischen Bestände an angereichertem Uran und den dafür nötigen Zentrifugen nicht vollständig ausgelöscht worden. Es sei lediglich ein erheblicher Schaden entstanden, heißt es in dem zitierten Geheimdienstpapier. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Caroline Levitt, bestätigte am Dienstagabend die Echtheit des vertraulichen Berichts. Sie widersprach ihm aber inhaltlich. Die Einschätzung des Militärgeheimdienstes DIA sei, so die Regierungssprecherin wörtlich, völlig falsch und ein Versuch, die Militäroperation im Nachhinein zu diskreditieren. Nach Darstellung des Weißen Hauses galten die US-Angriffe auf den Iran dessen Programm zur Entwicklung einer Atomwaffe. Zuvor hatten US-Geheimdienste jedoch erklärt, dass ein solches Programm in der Praxis noch nicht existiere. Die in US-Medien nun zitierte Auswertung aus dem Pentagon deutet außerdem darauf hin, dass ein Teil des hochangereicherten Urans bereits vor den Luftangriffen in Sicherheit gebracht wurde.
Mit dem iranischen Atomprogramm hat sich erneut auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen befasst. Dabei stieß die jüngste Waffenruhe zwischen Israel und Iran auf breite Zustimmung. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Schon vor Beginn der Diskussion im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres an Israel und Iran appelliert, die Waffenruhe einzuhalten. Die Menschen in beiden Ländern hätten schon zu viel gelitten. Er hoffe, dass nun auch eine Waffenruhe in Gaza möglich sei. Auch im UN-Sicherheitsrat begrüßten alle Mitgliedstaaten das Ende der Kämpfe zwischen Israel und Iran. Gleichzeitig wurde Iran aufgefordert, nun einem neuen Atomabkommen zuzustimmen.
Und auch der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi hat betont, wie wichtig es sei, dass seine Behörde im Iran wieder arbeiten kann. Der Neustart der Zusammenarbeit des Irans mit der IAEA sei der Schlüssel zu einer erfolgreichen diplomatischen Einigung. Er habe dem iranischen Außenminister Araghchi verdeutlicht, wie wichtig diese Zusammenarbeit sei. Deshalb habe er Araghchi vorgeschlagen, ihn bald zu treffen, so Grossi. Mit der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran rückt der Krieg im Gazastreifen wieder in den Fokus. Wie eben gehört, hat UN-Generalsekretär Guterres die Hoffnung auf eine Waffenruhe in Gaza geäußert. Danach sieht es im Moment allerdings nicht aus. Israels Premier Netanyahu sagte, Israels Regierung habe nicht die Absicht, jetzt den Fuß vom Pedal zu nehmen. Nun gehe es noch darum, die islamistische Hamas im Gazastreifen zu besiegen und die Freilassung aller Geiseln zu erreichen. Zum Auftakt des NATO-Gipfels in Den Haag haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien verabredet, sich für eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten einzusetzen. Die sogenannte E3-Gruppe will nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen ihre Bemühungen zur Stabilisierung der Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel koordinieren und in enger Absprache mit den USA den Verhandlungsprozess unterstützen. Die drei Staats- und Regierungschefs seien sich außerdem einig gewesen, dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, auf eine schnelle Waffenruhe im Gazastreifen zu dringen. Außerdem hätten der deutsche Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer in Den Haag ihre Forderung nach weiteren Sanktionen gegen Russland bekräftigt, hieß es. US-Präsident Trump hat sich bisher nicht zu weiteren Strafmaßnahmen gegen Russland durchringen können. Am zweiten Tag des NATO-Gipfels in den Niederlanden wollen sich die 32 Mitgliedstaaten verpflichten, bis 2035 ihre Verteidigungsausgaben auf 5% ihrer Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Besondere Aufmerksamkeit genießt erneut US-Präsident Trump. Aus Den Haag, Ralf Borchardt.
Schon zu Beginn des Gipfels hat Trump seine Unberechenbarkeit demonstriert. Er machte eine persönliche Textnachricht von NATO-Generalsekretär Rutte öffentlich. In der Nachricht nennt Rutte das Vorhaben der NATO-Staaten, künftig 5% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, Trumps Sieg. Offenbar ein Versuch, Trump wohlwollend zu stimmen und Streit beim Gipfel von vornherein auszuschließen. Das königliche Abendessen zum Auftakt verlief atmosphärisch störungsfrei. Heute wollen die 32 NATO-Staaten in einer gut zweistündigen Arbeitssitzung ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Ende des Kalten Kriegs beschließen. Bundeskanzler Merz hat die Entscheidung historisch genannt und betont, Deutschland sei bereit, eine Führungsrolle zu übernehmen. Enttäuschend ist das kurze Gipfelprogramm für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er ist diesmal nicht zur zentralen Arbeitssitzung eingeladen, hofft aber noch auf ein bilaterales Treffen mit Trump. Die Stoßrichtung für künftige Ukraine-Hilfen und für den NATO-Gipfel insgesamt lautet: Die Europäer sollen deutlich mehr leisten. Die USA ziehen sich voraussichtlich schrittweise aus Europa zurück.
Die britische Regierung will atomwaffenfähige US-Kampfflugzeuge kaufen. Dabei soll es sich um ein Dutzend F-35 A-Jets handeln, wie die Regierung in London erklärte. Der Kauf solle es der britischen Luftwaffe ermöglichen, zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges Nuklearwaffen abzufeuern. Bei den Jets handelt es sich um Kampfflugzeuge des US-Herstellers Lockheed Martin. Premier Starmer betonte, in einer Zeit radikaler Ungewissheit sei der Frieden nicht mehr selbstverständlich. NATO-Generalsekretär Rutte sprach von einem weiteren robusten britischen Beitrag zum Bündnis. In Dnipro wird heute offiziell getrauert. In der zentralukrainischen Großstadt wurden gestern bei einem russischen Raketenangriff nach offiziellen Angaben mindestens 17 Menschen getötet und 279 weitere verletzt. Aus Kiew, Rebecca Barth.
In Dnipro wird an diesem Mittwoch offiziell getrauert. In der zentralukrainischen Großstadt wurden bei einem russischen Raketenangriff am Dienstagmittag nach offiziellen Angaben mindestens 17 Menschen getötet und 279 weitere verletzt. Die lokalen Behörden berichten von vielen Schäden an ziviler Infrastruktur, Bildungs- und medizinischen Einrichtungen. Auch ein Passagierzug wurde bei dem Angriff beschädigt. In den vergangenen Wochen nehmen russische Luftangriffe immer weiter zu. Zuletzt wurden vor einer Woche in der ukrainischen Hauptstadt Kiew 14 Menschen getötet und über 100 weitere verletzt. Auf dem NATO-Gipfel in Den Haag forderte Andriy Yermak, Chef des ukrainischen Präsidialamts, daher mehr Luftabwehr und stärkere Sanktionen gegen Russland. Auf dem ersten Tag des NATO-Gipfels habe es viele positive Signale gegeben, betont Yermak in den sozialen Medien. Nun bereite man gemeinsam mit den Amerikanern ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und Präsident Selenskyj vor.
Russland hat die Ukraine seit Kriegsbeginn nach Angaben von Präsident Selenskyj mit fast 30.000 Kampfdrohnen des iranischen Bautyps Shahed angegriffen. Ohne das, so wörtlich, Regime in Teheran wäre Moskau dazu nicht in der Lage gewesen. Allein in diesem Juni seien es mehr als 2.700 gewesen, sagte Selenskyj in einer Rede vor dem niederländischen Parlament. Das russische Militär setzt die Drohnen vor allem bei nächtlichen Attacken ein, die immer wieder Wohngebiete treffen. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Tarek Yusbashi. Vielen Dank fürs Zuhören.